SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Und das sind die Themen heute Mittag. Die Fahrenden auf der Berner Alment wollen ihr Camp nicht räumen. Sie verlangen mehr Standplätze. Der US-Präsident zu Besuch in Japan.
I want to thank Prime Minister Abe for your kind words, as well as the outstanding sushi and sake yesterday.
Wie Barack Obama beim Dinner den Japanern Sicherheit verspricht und damit China brüskiert. Formel-1-Chef Bernie Ecclestone sitzt seit heute vor Gericht. Er soll mit Millionen einen Banker bestochen haben. Um 13 Uhr, immer mehr Leute unterstützen die Rega. Das sind gute Schlagzeilen und die braucht sie. Denn das letzte Jahr war nicht nur einfach für die Rega. Tagesgespräch zu Löhnen, Konkurrenten und zur Zukunft der Flugrettung mit Rega-Chef Ernst Kohler um 1. Rendezvous heute Mittag mit Simon Loy und Bettina Studer.
In Bern hat die Polizei die Räumung eines Protestlagers von Fahrenden auf der kleinen Alment unterbrochen. Die Lage müsse neu beurteilt werden, gab die Polizei vor den Medien bekannt. Die Fahrenden hätten passiven Widerstand geleistet mit Sitzblockaden. Die Schweizer Fahrenden hatten sich seit Dienstag mit etwa 100 Wohnwagen und Campern auf der kleinen Alment niedergelassen. Sie verlangen mehr Stand- und Durchgangsplätze. Die Berner Behörden hatten die Räumung angekündigt. Morgen Freitag beginnt die Frühjahrsmesse Bea. Die kleine Alment dient als Parkplatz. Die Schweizerische Rettungsflugwacht erhält immer mehr Rückhalt aus der Bevölkerung. Die Zahl der Gönnerschaften stieg im vergangenen Jahr um 59.000. Insgesamt organisierte die Rega fast 13.800 Rettungseinsätze. Das seien etwas weniger als 2012, heißt es in einer Mitteilung. Um in Zukunft auch Rettungsflüge bei Nebel und Schneefall durchführen zu können, schult die Rega die Helikopterpiloten um. Sie sollen künftig nicht nur auf Sicht, sondern auch auf Instrumentenbasis fliegen können. Die Bevölkerung der Schweiz ist im letzten Jahr weiter gewachsen, um fast 98.000 Personen. Ende 2013 lebten somit 8.140.000 Menschen in der Schweiz, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Das Wachstum sei vor allem auf die Zuwanderung zurückzuführen. Fast jeder vierte Einwohner der Schweiz ist ausländischer Staatsangehöriger. Schweizer Unternehmen haben im ersten Quartal 2014 so viel ins Ausland verkauft wie seit über einem Jahr nicht mehr. Die Exporte legten zu um rund 4,5% auf über 51 Milliarden Franken. Auch die Importe stiegen, wie die eidgenössische Zollverwaltung mitteilt. Der Genfer Theaterschaffende Omar Porras erhält dieses Jahr den Schweizer Grand Prix Theater, den früheren Hans-Reinhardt-Ring. Das teilt das Bundesamt für Kultur mit. Der Preis gilt als höchste Auszeichnung in der Schweizer Theaterszene. Er wird dieses Jahr erstmals in dieser Form vergeben und ist neu mit 100.000 Franken dotiert. In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat ein Wachmann in einem Spital 3 amerikanische Ärzte erschossen. Das bestätigen der Polizeichef und die US-Botschaft in Kabul. Eine weitere Person sei verletzt worden. Gemäß Angaben wurde der Wachmann verwundet und konnte festgenommen werden. Er hatte offenbar gezielt auf Ausländer geschossen. In der ostukrainischen Stadt Slawiansk geht die Armee gegen prorussische Aktivisten vor. Nach Angaben der Regierung wurden bei dem Einsatz bereits mehrere Menschen getötet. Slawiansk wird seit Tagen von prorussischen Aktivisten besetzt. Nun soll die Armee die Stadt unter ihre Kontrolle bringen. Bereits in der Nacht wehrten ukrainische Soldaten einen Angriff auf einen Militärstützpunkt im Osten des Landes ab. Laut dem Innenministerium wurde dabei ein Soldat verletzt. Und in der Stadt Mariupol räumte die Polizei das von prorussischen Aktivisten besetzte Rathaus. Die Ukraine hatte gestern die Waffenruhe für beendet erklärt und eine neue Offensive im Osten des Landes angekündigt. Die USA haben ihre Allianz mit Japan bekräftigt im Hinblick auf den Inselstreit zwischen Japan und China. Die von Japan verwalteten Inseln würden unter den gemeinsamen Sicherheitsvertrag fallen, sagte US-Präsident Barack Obama nach einem Treffen mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe in Tokio. Gleichzeitig rief Obama auf, den Inselstreit nicht weiter anzuheizen. Japan und China beanspruchen beide eine Inselgruppe, die im ostchinesischen Meer liegt. Vor dem Landgericht München hat der Prozess gegen Formel-1-Chef Bernie Ecclestone begonnen. Der britische Sportmanager wird beschuldigt, einen Manager der Bayerischen Landesbank bestochen zu haben. Hintergrund ist der Ausstieg der Bank aus der Formel 1 vor 8 Jahren. Ecclestone bestreitet die Vorwürfe. Der Korruptionsprozess gegen ihn soll bis im September dauern. Das Wetter, hauptsächlich scheint die Sonne. Über dem Jura, den Voralpen und den Tessiner Bergen gibt es vereinzelte Schauer oder Gewitter. Es wird rund 22 Grad warm. Morgen ist es nur teilweise sonnig. Aus Westen kommen Regengüsse und Gewitter auf. Die Temperatur steigt in der ganzen Schweiz auf 16 bis 21 Grad.
Und so geht's weiter bei uns. Zu Gast bei skeptischen Freunden, die Asienreise von US-Präsident Obama und die Beruhigungspillen, die er dort verteilt. Dann die Rega rüstet auf.
Die Piloten müssen nach Instrumentenflugbedingungen ausgebildet werden, da sind wir im Moment daran.
Künftig will sie auch bei schlechtem Wetter Menschen retten. 1,58 klein, aber mutmaßlich ganz groß im Bestechen. Prozessbeginn für den Formel-1-Chef Bernie Ecclestone in München, ein Porträt. Doch zuerst zum Protestcamp der Fahrenden auf der Berner Almens. Wir gehen hier nicht einfach so weg, das sagen die rund 500 Jenischen, die sich mit ihren 100 Wohnwagen auf der kleinen Alment in Bern niedergelassen haben. Also auf dem Gelände, auf dem ab morgen eigentlich die Besucher der Frühlingsmesse BEA ihre Autos parkieren sollen. Die Fahrenden unterstreichen mit ihrer Blockade ihre Forderung nach mehr Durchgangsplätzen in der Schweiz. Matthias Heimo war am Ort des Geschehens.
Am frühen Morgen informierte die Polizei die Jenischen, dass der Platz geräumt werde. Einige Autos wurden abtransportiert, Wohnwagen allerdings keine, da sich Kinder jeweils schützend vor die Wohnwagen stellten und auch die Zufahrten zur kleinen Almens blockierten. Die Jenischen zeigten trotz der Räumungsankündigung kein Verständnis für die Polizeiaktion. Mike Gärtner, Präsident der Bewegung Schweizer Reisender, sagte dazu:
«Schlimm diskriminiert. In der Schweiz als Schweizer Bürger so diskriminiert werden, verjagt werden in der Schweiz. Hier auf die Welt kommen mehrere Generationen, sind ja Schweizer Familien drin. Das geht doch einfach nicht.»
Die Polizei stellte die Räumungsarbeiten aufgrund des Widerstands fürs Erste ein. Dann passierte lange nichts, bis die Kantonspolizei um 10.30 Uhr informierte.
Wie ihr selber auch gesehen habt, waren die Leute auf dem Areal nicht bereit, das Areal zu verlassen. Entsprechend werden jetzt weitere Abklärungen getroffen, die Situation neu beurteilt. Und bis das erfolgt ist, können wir vorläufig keine weiteren Angaben dazu machen,
sagte Sprecher Christoph Knägg. Im Moment ist also nicht klar, wie es auf der kleinen Alment weitergeht. Auch für den jenischen Albert Müllhauser heißt es abwarten.
Sie scheinen es etwa gegen die Mittag rein, kommt wieder etwas aus, was passiert. Aber jeder redet ein bisschen oder das und dieses. Aber es wird ja schon ausgehen.
Die meisten Jenischen scheint diese Ungewissheit nicht zu stören. Der neutrale Beobachter wähnt sich eher auf einem friedlichen Campingplatz als in einem Protestcamp von Fahrenden.
Matthias Heimo. Die Schweizer Fahrenden, eine anerkannte Minderheit in der Schweiz, verlangen also mehr Standplätze hier. Markus Notter ist Präsident der Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende, eine Stiftung aus Vertretern von Bund, Kantonen und Gemeinden. Ich fragte ihn, ob er für das Anliegen der Fahrenden Verständnis habe.
Zweifellos ist das berechtigt, das ist ein altes Anliegen. Es gibt Zahlen dazu, wir wissen, dass rund 80, etwas mehr als 80 Plätze, Durchgangsplätze notwendig werden. Wir haben nicht einmal die Hälfte Standplätze, wo die Leute also auch über den Winter sein können, gibt es auch zu wenig. Man sagt, es bräuchte etwa um die 30, es gibt aber viel weniger, sind knapp auch hier die Hälfte. Also das Anliegen ist absolut berechtigt.
Das Bundesgericht hat ja vor 11 Jahren klar gesagt, Fahrende, die haben Anrecht auf angemessene Stand- und Durchgangsplätze. Warum passiert da nicht mehr?
Ja, das ist halt nicht so einfach, wie das Bundesgericht sagt. Die kantonale Planung müsse das berücksichtigen, die kantonalen Bauvorschriften müssen die Anliegen der Fahrenden berücksichtigen. ist damit zwar schon einiges erreicht, aber es sind noch keine Plätze gebaut, es gibt noch keine Grundeigentümer, die bereit sind, Plätze zur Verfügung zu stellen. Man müsste Land kaufen können, man muss es umbauen können, etc. etc. Das ist meistens in der Zuständigkeit der Gemeinden. Die Bereitschaft, hier wirklich aktiv zu werden, ist nicht sehr groß.
Was müsste denn konkret passieren, damit eben auf Gemeindeebene es da langsam aber sicher vorwärts geht?
Ich denke, es bräuchte so etwas wie einen Aktionsplan, der auch getragen wird von den politisch Verantwortlichen. Und es müsste auch einen Akteur geben, der handeln kann, der zum Beispiel eben auch Land kaufen kann, der vielleicht auch über finanzielle Mittel verfügen würde.
Markus Notter, warum kauft eigentlich Ihre Stiftung nicht Land für solche Stellplätze?
Also in der Stiftungsurkunde ist das nicht vorgesehen. Das war ein Thema, man hat ausdrücklich gesagt, bei der Gründung war das ein Thema, man hat ausdrücklich gesagt, das wolle man den Gemeinden überlassen, das wolle man nicht einer Bundesstiftung in die Hand geben.
Eben Ihre Stiftung gibt es seit 1997 und die hat, wenn man ins Internet geht, eine wunderschöne Homepage, aber offenbar nicht so richtig viel Einfluss.
Wir haben einiges erreicht, aber man muss sagen, was die Standplätze anbelangt, haben wir unsere Ziele nicht erreicht. Und das hängt an den mangelnden Mitteln, insbesondere auch, dass wir nicht handeln können. Wir haben zwar einiges an finanzieller Ausstattung, aber wir können das gar nicht einsetzen, weil wir selbst nicht handeln können. Und das macht eigentlich keinen Sinn. Und deshalb sind wir auch in Diskussionen, hier eine Veränderung vorzunehmen. Und wir stellen auch fest, dass eine ganze Reihe von jüngeren Fahrenden hier langsam die Geduld verlieren. Und das führt dann halt jetzt zu solchen Aktionen, für die man Verständnis haben muss.
Haben denn die Fahrenden, und das ist wohl dann letztlich auch das Problem, nicht ein Imageproblem, dass eben auch die Bevölkerung sie nicht wollen auf den Standplätzen in den Gemeinden?
Das ist teilweise so, das stimmt. Also, wobei, ich glaube, man macht unterschiedliche Erfahrungen. Dort, wo die Jenischen wirklich selber auftreten, wo sie an Gemeindeversammlungen gehen und erklären, weshalb es diesen Platz braucht, ist ziemlich viel Gutwill zu spüren. Aber dort, wo es abstrakt um sie geht, dort, wo vor allem auch Politiker über sie reden und vermeintlich den Volkswillen zum Ausdruck bringen, da sieht es zum Teil sehr schlecht aus. Und deshalb muss man versuchen, auch diesen Leuten ein Gesicht zu geben. Das ist auch unser Versuch mit unserer Homepage, mit der Geschichte, mit der Kultur etc., das zu zeigen. Das ist eine nationale Minderheit, die zur Schweiz gehört. Das sind Schweizerinnen und Schweizer, die hier schon immer waren, soweit man schon immer da war. Das ist eine andere Sache. Aber da muss man den Leuten ein Gesicht geben. Und dann bin ich sehr zuversichtlich, dass die Bevölkerung da ganz positiv darauf reagiert. Aber Sie haben recht, das ist noch lange nicht überall so.
Das sagt der Zürcher Altregierungsrat Markus Notter. Er ist Präsident der Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende, gehört im Rendezvous. SRF Verkehrsinfo von 12.43 Uhr in der Nordwestschweiz auf der A2 Richtung Luzern zwischen dem Oberburg und dem Belchentunnel. Stau wegen eines Pannenfahrzeugs. Im Belchentunnel wird der Verkehr einstreifig geführt. In der Region Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen Oftringen und Aarau-West stockender Verkehr wegen eines Pannenfahrzeugs. Auch hier wird der Verkehr einstreifig geführt. 18 Jahre lang warten mussten die Japaner, bis ein US-Präsident sie wieder mal besuchen kam. Nun ist es soweit, Barack Obama ist in Tokio. Endlich, sagt man dort, denn auch Obama hatte seine Asienreise immer wieder verschoben. In Tokio spielt Obama nun den freundlichen Gast und bringt als Mitbringsel eine politisch brisante Aussage mit. Urs Morf.
Konnichiwa. I want to thank Prime Minister Abe for your kind words and your warm welcome, as well as the outstanding sushi and sake yesterday.
Mit Konnichiwa, also mit Guten Tag auf Japanisch, begrüßte US-Präsident Barack Obama heute an der gemeinsamen Pressekonferenz mit Japans Premierminister Shinzo Abe das Publikum. Und um das offenbar herzliche Verhältnis zu Abe zu unterstreichen, bedankte er sich auch gleich noch fast überschwänglich für den warmen Empfang und vor allem für das hervorragende Sushi und den Reiswein, zu dem Abe ihn gestern Abend gleich nach der Ankunft in Tokio eingeladen hatte. Anschließend zählte Obama die verschiedenen Agendapunkte auf, die die zwei Männer besprochen hatten. Da ging es um das ewige Nordkorea-Problem, aber auch um ein Handelsabkommen, über welches die zwei Länder noch am Verhandeln sind. Dann kam Obama schnell zu dem Punkt, der seinem Gastgeber Abe sicher am allerwichtigsten war, dem Konflikt von Japan mit China um eine Gruppe felsiger Inseln im Ostchinesischen Meer, der sich in den letzten zwei Jahren immer mehr zugespitzt hat.
Let me reiterate that our treaty commitment to Japan's security is absolute. And Article 5 covers all territories under Japan's administration, including the Senkaku Islands.
Lassen Sie mich unterstreichen, sagte der US-Präsident, dass unsere Verpflichtung zum Sicherheitsabkommen mit Japan absolut ist. Es deckt sämtliche Gebiete ab, die unter japanischer Verwaltung stehen und damit automatisch auch die Senkaku-Inseln. Damit hat der Obama Japan im Streit mit China ausdrücklich den Rücken gestärkt, was Gastgeber Abe mit japanischer Zurückhaltung, aber trotzdem nicht verborgener Zufriedenheit zur Kenntnis nahm.
Barack Obama schlägt sich im Inselstreit zwischen China und Japan also klar auf die Seite Japans. Ich fragte Urs Morf in Peking, glaubt man denn in Japan diesem Versprechen Obamas?
Ich denke, nach diesem heutigen, wirklich sehr deutlichen Bekenntnis dazu, dass dieser amerikanische Schutzschirm ausdrücklich eben auch auf auch für die Senkaku-Inseln gilt. Damit hat er nun wirklich gutes Wetter geschaffen. Ich denke, Abe und seine Regierung und große Teile von Japans Bevölkerung werden das glauben und für bare Münze nehmen.
Aber Obama brüskiert mit dieser klaren Haltung China.
Das ist ganz klar, ganz eindeutig. Also Obama hat sich zwar bemüht, er hat auch über China geredet, er hat gesagt, es gehe halt darum, dass auch China Verantwortung wahrnehmen müsse, es gehe darum, dass große Staaten, auch kleine Staaten, die gleichen Rechte haben müssten, dass große nicht kleine drangsalieren dürften. Aber die Reaktionen schon gestern als nach seiner Ankunft und heute erneut im Internet und auch von der offiziellen Nachrichtenagentur Xinhua, die zeigen es, also China ist brüskiert. Es hieß hier, Obama setze auf den falschen Partner. Es gehe hier um ein Schutzabkommen, das aus den Zeiten des Kalten Krieges stamme. Er riskiere damit, dass es einen neuen Kalten Krieg gebe. Er verpasse den Zug, um auf die neue Zeit aufzuspringen. Und er setze nun definitiv mit Japan auf den falschen Partner, der immer mehr zur Belastung stammt, zu einem nützlichen Partner werden würde.
Es ist ja auffällig, China steht nicht auf dem Reiseplan des US-Präsidenten. Ist das als Zeichen zu werten, wie belastet das Verhältnis zwischen den beiden Großmächten ist?
Das Verhältnis ist natürlich belastet, aber auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, gleichzeitig haben tatsächlich China und die USA gegenwärtig im rein zweiseitigen Verhältnis wahrscheinlich das Beste aller Zeiten. Also der neue Machthaber hier, Xi Jinping und Obama, die kommen auf der persönlichen Ebene recht gut aus, sind auch häufig in direktem Kontakt, haben sich schon gegenseitig besucht. Wirtschaftlich haben sie enorme gemeinsame Interessen, geopolitisch grundsätzlich eigentlich auch. Dann kommt das ganze Klima, die ganze Klimafrage dazu. Beide Länder wissen, dass sie dort keine Fortschritte machen können ohne die Hilfe des anderen. Also man weiß, man ist gegenseitig aufeinander angewiesen. Gleichzeitig weiß man, dass es halt problematisch ist, weil China halt die aufsteigende Großmacht ist und Amerika eben die bestehende. Und das gibt halt einfach Konflikte.
Also Obama macht da wirklich einen Spagat.
Er versucht einen Spagat, er versucht buchstäblich die Quadratur des Zirkels und das ist wirklich nicht einfach zu schaffen und ich weiß nicht, ob es überhaupt zu schaffen ist.
Zum Schluss, Urs Morf, mit seiner Asienreise setzt Obama seine außenpolitische Neuausrichtung zum Teil um. Was braucht es denn jetzt noch, damit in Asien das Vertrauen in die USA steigt?
Ja, vermutlich wird das Vertrauen erst dann wirklich steigen, wenn es zu einer Probe aufs Exempel kommt. Also wenn wirklich ein Zwischenfall geschieht, wenn es einen Konflikt gibt zwischen China und einem dieser Bündnispartnerstaaten und dann wird sich entscheiden, ob Amerika wirklich bereit dazu ist, einen Krieg zu riskieren mit China. Natürlich hoffen alle, dass es nicht so weit kommt, aber hier in der Region beobachten natürlich alle, dass eben China die aufsteigende Großmacht ist und viele sind sich nicht ganz sicher darüber, ob nicht möglicherweise eben die USA die absteigende Großmacht ist.
Das waren Einschätzungen von Urs Morf in Peking. Barack Obama macht auf seiner Asienreise noch Halt in Malaysia, den Philippinen und in Südkorea. Über Jahrzehnte war die Rega die unbestrittene Retterin der Lüfte. Doch dann gab es plötzlich negative Schlagzeilen um Löhne und ein Streit mit dem CCS flammte auf. Die Rega schaut auf ein turbulentes Jahr zurück. Und sie will dem Wetter noch besser trotzen, und zwar ganz wörtlich gemeint. Von der Jahresmedienkonferenz in Zürich, Raphael von Matt.
Negativschlagzeilen, die war man sich bei der Rega nicht gewohnt. Doch als die Rega vor gut einem Jahr Konkurrenz durch den TCS erhielt, da reagierte der Platzhirsch gereizt. Und auch heute, nachdem sich die Wogen geglättet haben, ist Ernst Kohler, Geschäftsführer der Rega, nicht besonders gut auf den TCS zu sprechen.
Mit der Situation TCS können wir leben. Wir sind skeptisch, ob diese zusätzliche Kapazität notwendig ist, aber wir arrangieren uns mit dieser Situation.
Im Kanton Aargau wird seit letztem Jahr bei Unfällen zuerst der Helikopter des TCS aufgeboten. Die Rega ist also nicht mehr überall die Nummer eins. Gut leben mit dieser neuen Situation kann der TCS, wie Sprecher Stefan Müller sagt.
Die Zusammenarbeit zwischen TCS und Rega ist ausgezeichnet. Es gibt einen regelmäßigen Informationsaustausch und in verschiedenen Fällen haben wir zusammen Patienten zurückfliegen können.
Doch zurück zur Rega. 14.000 Einsätze haben die Luftretter im letzten Jahr geflogen, leicht weniger als 2012. Aber das letzte Jahr macht der Rega nicht nur Freude, denn die Einnahmen durch die Versicherungen sind zurückgegangen. Auf der anderen Seite sei die Verankerung in der Bevölkerung auf einem neuen Höchststand angekommen, sagt Rega-CEO Kohler.
Wir haben 60.000 neue Gönnerinnen und Gönner in die Familie der Rega aufnehmen können. So gesehen sind wir sehr zufrieden.
Aber steigende Kosten, etwa beim Personal, und vermehrter Druck durch die Konkurrenz bleiben ein Thema. Um an der Spitze zu bleiben, will die Rega deshalb weiter aufrüsten. Das größte Hindernis bei den Luftrettungen ist das schlechte Wetter. Und diese letzte Hürde soll übersprungen werden. Die Rega will all ihre Helikopter schlechtwettertauglich machen. Das heißt, es werden zusätzliche Instrumente eingebaut, die es den Piloten erlauben, ohne Sichtkontakt zum Boden zu fliegen. Der Pilot kann sich dann ganz auf seine Instrumente verlassen. Der Ausbau betrifft die Gebirgshelikopter vom Typ Da Vinci.
Die Piloten müssen nach Instrumentenflugbedingungen ausgebildet werden. Da sind wir im Moment daran. Unsere Flachlandflotte, die Eurocopter EC-145 sind das. Die Da Vinci werden jetzt umgebaut und Ende dieses Jahres ist das auch abgeschlossen.
Und auch bei der Flugsicherung werden die nötigen Schritte unternommen. Aber schlechtes Wetter und heikles Gelände, ist das nicht eine gefährliche Mischung? Geht die Rega damit künftig größere Risiken ein? Nein, beschwichtigt Ernst Kohler.
Dann bin ich überzeugt, dass in 5 oder in 10 Jahren auch solche Flüge mit Nullsicht, sage ich jetzt mal, mit dem Helikopter absolut sicher durchgeführt werden können.
Letztes Jahr habe das schlechte Wetter 600 Rettungsflüge verunmöglicht, sagt die Rega. Bald sollen Nebel, Wind und Schnee keine Rolle mehr spielen.
Und wir haben noch ein paar Fragen an den Rega-Chef im Tagesgespräch um 1. Sie hören Rendezvous 7:07. Jede Blinddarmoperation soll gleich viel kosten, so die Idee. Seit 2 Jahren rechnen die Spitäler deshalb mit der sogenannten Fallpauschale ab, um eben Geld einzusparen. Zunächst aber führen diese Fallpauschalen zu mehr Streit, und zwar durch alle Instanzen hindurch. Nun hat das Bundesverwaltungsgericht erstmals wichtige Fragen geklärt. Bundesgerichtskorrespondent Sascha Buchbinder.
Darf es auch etwas mehr sein? Bei den Kosten für die Spitäler gehen die Meinungen, wie viel so ein Spitalaufenthalt normalerweise den kosten darf, weit auseinander. Beispiel Kantonsspital Luzern. Das Spital hätte 2011 gern eine Pauschale von 10.600 Franken in Rechnung gestellt. Die Krankenkassen fanden 8.900 Franken wären richtig und auch der Preisüberwacher empfahl der Regierung, dem Spital nur 9.000 Franken zu bewilligen. Die Luzerner Regierung jedoch zeigte ein Herz für das Kantonsspital und genehmigte eine Pauschale von 10.400 Franken. Zu viel, entschied jetzt das Bundesverwaltungsgericht. Der Streit ist typisch. Landauf, landab wird hart um die neuen Fallpauschalen gerungen. Preisüberwacher Stefan Meyerhans.
Ja, die Zahlen liegen in der Tat unheimlich weit auseinander. Es geht nach wie vor um einen Streitwert in der Größenordnung von 500 Millionen, die zwischen dem liegen, was die Krankenversicherer bzw. auch ich als gerechtfertigt anschauen und was die Spital- und Spitalträger an Tarifen erhalten möchten.
Weil nämlich, je nachdem, welches Spital man als Vorbild wählt, tiefere oder höhere Kosten als normal gelten. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts schafft nun in einigen Punkten Klarheit. Es hält fest, dass das vom Preisüberwacher angewandte Berechnungsmodell richtig ist, dass es sinnvoll ist, zunächst einen Referenzwert zu berechnen und den Spitälern nur noch teilweise Zuschläge zu gestatten. Aber wie streng der Maßstab sein muss, das sagt das Bundesverwaltungsgericht nicht. Diese Frage müsse die Politik beantworten. Der Preisüberwacher ist enttäuscht, weil die Regierungen ihren Spitälern manchmal zu nahe stünden.
Wenn man Eigentümer ist und gleichzeitig hoheitlich über einen Tarif entscheiden muss, das ist wie wenn man zwei Hüte auf hätte. Das ist nicht unproblematisch.
Allerdings warnt das Gericht, der Entscheid muss nachvollziehbar sein. Zweiter kleiner Wermutstropfen für den Preisüberwacher. Das Gericht sagt, Gewinne sind zulässig. Allerdings nicht als fest eingeplante Gewinnmarge, sondern nur, wenn es einem Spital gelingt, die Kosten zu senken. In der Summe ist der Preisüberwacher Mayhans sehr zufrieden. Zumal er gerade festgestellt hat, dass das Feilschen um die Preise Wirkung zeigt.
Dass die Unispitäler in Lausanne und Genf jetzt gerade mit den Versicherern einen neuen Vertrag abgeschlossen haben, der 1'000 Franken unter dem bisherigen Tarif liegt, das führt jetzt ohne Gerichtsentscheid schon zu deutlichen Kosteneinsparungen.
Letztlich also wird die Frage, wie teuer die Spitäler, die Versicherten, zu stehen kommen, nicht im Gerichtssaal entschieden, sondern im Operationssaal und am Verhandlungstisch.
Er ist der unbestrittene König der Formel 1, Bernie Ecclestone. Für einmal aber bewegt sich der Formel 1-Chef weder auf der Rennstrecke noch in einer seiner mondänen Villen noch auf der Yacht. Nein, heute muss Ecclestone vor dem Landgericht München antreten. Ihm wird Bestechung vorgeworfen. Wie das Urteil auch immer ausfällt, die Formel 1 würde auch ohne ihn weiterfahren. Wer ist der Mann, dem in der Formel 1 ähnlich viel Bewunderung wie Ablehnung entgegengebracht wird? Sportredaktor Uli Reist.
Die Formel 1 braucht das Scheinwerferlicht und Dutzende Kameras, die jede Bewegung einfangen und auf der ganzen Welt verbreiten. Bernie Ecclestone nicht. Er zieht die Fäden im Hintergrund und sein Firmengeflecht, das ihm den unantastbaren Thron in der Formel 1 sichert, ist völlig undurchschaubar. Innerhalb von rund 40 Jahren hat der ehemalige Händler von Occasionsautos, gescheiterte Rennfahrer und erfolgreiche Teambesitzer die Formel 1 zu einer der profitabelsten Sportveranstaltungen weltweit gemacht. Ganz nach dem Motto «Teile und herrsche» lässt er vor allem die grösseren Teams am Geldsegen teilhaben und pro forma mitreden. Das Problem der Formel 1 sei zu viel Demokratie, sagt Bernie Ecclestone.
The trouble with Formula One is too democratic.
Und schlägt die Absätze zusammen. Trotzdem, ohne Bernie Ecclestone geht in der Formel 1 derzeit noch nichts. SRF Formel 1-Experte Michael Stäuble.
Bernie Ecclestone ist nach wie vor die große Figur. Er ist eine Legende, denn es werden ihm auch Sachen angedichtet, die sich nie so zugetragen haben, im negativen und im positiven Sinn. Aber im Falle einer Verurteilung, dann wäre er sofort weg, das ist klar.
Bereits bevor das Urteil in München überhaupt gefällt ist, wird offen über seine Nachfolge gesprochen.
Es gibt Dutzende von Kandidaten. Monisha Kaltenbahn, die Sauber-Teamchefin, wurde auch schon oft genannt. Christian Horner, der Red Bull-Teamchef. Ich glaube, wenn es eine Nachfolgelösung zu finden geben müsste, dann würde man wahrscheinlich irgendein Gremium, ein Board finden, eine Zusammensetzung von verschiedenen Managern, die diesen Laden leiten. Denn eine Position wie die von Ecclestone einfach so 1:1 zu übernehmen, das ist fast nicht möglich. Die Akzeptanz wäre schlicht nicht da.
Und dennoch würde Bernie Ecclestone nicht manche Träne nachgeweint.
Vor allem die kleinen Teams, die sind absolut unzufrieden. Sie wurden in letzter Zeit oft übergangen und die würden Bernie Ecclestone sicher nicht nachweinen.
In den letzten Jahren wurde immer wieder spekuliert und gedroht, dass sich Teams aus der Formel 1 zurückziehen und eine eigene Serie auf die Beine stellen könnten. Auch ohne Bernie Ecclestone käme es nicht so weit, glaubt SRF Formel 1-Experte Michael Stäuble.
Immer noch ist die Mehrheit aller Teams finanziell stark angeschlagen. Es gibt also diese kleinen Teams zu retten. Es gibt zwar größere Teams, die sagen, wir könnten auch 5 oder 6 Autos an den Start bringen. Ob das dann der Formel 1 gut tun würde, das ist eine andere Frage. Ich glaube, die Formel 1 kann sich im jetzigen Zeitpunkt mit der neuen Motorenformel, wo alles im Umbruch ist, eine Abspaltung in zwei verschiedene Formeln überhaupt nicht leisten. Ich glaube nicht, dass das realitätsnah ist.
Im Prozess gegen Bernie Ecclestone sind 26 Verhandlungstage geplant. Das Urteil fällt voraussichtlich im September.
Uli Reist in den Mittagsinformationen von Radio SRF. 13 Uhr. Gleich im ersten und vierten, Kinder und Erwachsene bestaunen die Rega-Piloten für ihr Können. Doch das hohe Ansehen des professionellen Helikopterpiloten genügt anscheinend nicht. Die Rega kämpft nämlich mit Nachwuchssorgen. Wie weiter? Das fragen wir im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Bettina Studer.
Auf der kleinen Almend in Bern haben Fahrende mit Sitzblockaden einen Stopp der Räumung ihres Camps erreicht, zumindest vorübergehend. Laut Polizei müssen Lage und weiteres Vorgehen neu beurteilt werden. Die Schweizerische Rettungsflugwacht will in Zukunft auch bei Nebel und Schneefall ausrücken. Aus diesem Grund schult sie ihre Piloten um. Diese sollen im Helikopter nicht nur auf Sicht, sondern auch auf Instrumentenbasis fliegen können. Bis im September soll er dauern. Heute hat er vor dem Landgericht in München begonnen, der Korruptionsprozess gegen Formel-1-Chef Bernie Ecclestone. Der Brite wird beschuldigt, einen Manager der Bayerischen Landesbank bestochen zu haben.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.